Ich bin hochzufrieden, glücklich und kann nur anerkennend sagen, die Abstimmer auf MS Live Plus haben ein gutes Gespür. Sie haben bei der Wunsch-Audio-Analyse, das ist ein Themenvorschlag und dann Abstimmung intern auf meinem Unterstützer-Telegram-Kanal, ein Thema gewählt, das ich hochspannend finde, über das ich jetzt sprechen werde. 31% und damit eine relative Mehrheit entschied sich für die Frage Sicherheitsarchitektur Europas, wenn sich Deutschland, / Europa, von den USA lösen würden. Und genau um das Thema geht es in dieser Audioanalyse. Genauer fragte Georg Folgendes: Wie würde eine Sicherheitsarchitektur Europas aussehen, wenn sich Deutschland, Europa von den USA lösen würden, so wie du es dir immer zu wünschen scheinst? Nach meiner Einschätzung wären wir dann völlig der Willkür Russlands ausgeliefert und mich interessieren deine Argumente dagegen. Hochspannend und gut und auch kritisch genug gestellt, die Frage. Ich will zuerst eingehen auf die Möglichkeit, wie das aussehen könnte. Und dann will ich eingehen auf die kritische Nebenbemerkung, ob wir dann völlig Russland ausgeliefert werden und wie es eigentlich zu dieser fatalen Abhängigkeit gekommen ist. Das erste ist eine idealistische Zeichnung, wie es aussehen könnte. Ich spare hier aus, wie man dorthin kommen könnte. Diese Frage will ich dann eben auf den zweiten kritischen Einwand entgegnend ansprechen. Wie könnte es aussehen? Ich sage nur ein Wort, Mitteleuropa, und ich sage einen Namen, Dimitri Kisoudis. Dimitri Kisoudis ist ein brillanter Intellektueller, der in letzter Zeit nicht so häufig meiner Meinung zu sein scheint, wenn es um die Frage der Remigration der ethnischen Wahl geht. Geopolitisch finde ich allerdings seine Mitteleuropa-Konzeption. Es gibt auch einen entsprechenden Kaplakenband, hervorragend. Ein letztlich auf große rechte Vordenker, insbesondere auch Carl Schmitt, zurückgehendes Konzept eines Europas, das sich, wie der Name auch sagt, zwischen Ost und West als ein eigener Block, als eine eigene Kraft hält und einen eigenen wirtschaftlichen und kulturellen Großraum organisiert. Entscheidend aus meiner Sicht muss hinzugefügt werden, damit es in Europa Stabilität und Frieden geben kann, müssen realistischerweise die beiden großen Staaten, vielleicht mit einem dritten mittelgroßen Staat, nämlich Deutschland und Frankreich und auch Italien, zusammenarbeiten und sich aussöhnen. Insbesondere aber die Aussöhnung Deutschland-Frankreich ist ganz entscheidend. Hier gab es durchaus Aspekte in der frühen EU, die ich sehr positiv sehe als identitärer Pro-Europäer im eigentlichen Sinne. Denn immer wenn Deutschland oder Frankreich versucht haben, jeweils als einziges Führungsvolk Europa zu unterwerfen, die Franzosen zum Beispiel unter Napoleon, die Deutschen dann etwas später, kam es dazu, dass die transatlantischen liberalen Seemächte den Gegenpart finanzierten, organisierten und damit das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellten. Es braucht also hier eine Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Ich komme später dazu, da sehe ich allerdings auch einige Chancen dafür. Selbstverständlich muss auch dieser europäische Großraum auf eine Art und Weise organisiert werden, dass gerade die kleinen Staaten keine Angst haben müssen, um ihre kulturelle Identität, um ihr Interesse zu kommen. Ansonsten würde man diese kleinen Staaten in die Hände raumfremder Mächte treiben. Es liegt also im Interesse der großen Mächte, diese kleinen Staaten nach Möglichkeit auf Augenhöhe und möglichst gerecht zu behandeln. Ansonsten zerstört man die Homogenität des gesamten Blocks und Bündnisses. Dieses Bündnis muss mit maximaler innerer wirtschaftlicher Freiheit, die aber keine erzwungene Gleichschaltung darstellt, die auch über die Unterschiede der verschiedenen Volkswirtschaften nicht einfach hinweggeht. Also hier könnte man lange über die Währungsunion diskutieren. Diese Gemeinschaft muss aber vor allem, was Außenpolitik und Grenzpolitik und Sicherheits- und Militärpolitik betrifft, an einem Strang ziehen. Warum? Ob wir wollen oder nicht, es ist nun mal die derzeitige Phase der Technosphäre und damit auch der Geopolitik. Es geht um die Herrschaft über die Erde, den Nomos der Erde. Man kann nicht mehr so kleinteilig denken wie in einem Deutschland, einem schecken Fürstentum Deutschlands, des Heiligen Römischen Reichs. Man kann sich dahin zurückträumen, aber so zu handeln, als lebten wir in dieser Zeit, wäre fahrlässig. Wir haben ein globales Bewusstsein. Es geht um die Frage, welche Idee, welches Gesetz, Nomos, die Erde und den Planeten diktiert. Und hier bedeutet eine multipolare Weltordnung ebenfalls Civis Pacem Parabellum. Multipolar gibt es nur dann, wenn es mehrere Pole gibt, die wirtschaftlich und militärisch annähernd gleich mächtig sind. Dazu muss man selber auch Macht anstreben. Heute braucht man aber, um Macht zu haben, auch wirtschaftliche Macht projizieren zu können auf globaler Ebene, Flugzeugträger, man braucht riesige Waffenindustrie, man braucht ein Weltraum-Space-Programm. Ansonsten unterliegt man. Und diese großen militärpolitischen Verteidigungs- und Abschreckungsmaßnahmen kann man nur aufbauen, wenn man auch über einen Großraum dessen Ressourcen und dessen Humankapital verfügt. Die Vereinigten Staaten von Amerika als Hypernation haben damit und dadurch, wenn es interessiert, meine Gedanken, es gibt dazu eine Audioanalyse, ich sprach es auch kürzlich auf Englisch an, in einem Podcast mit Martin Lichtmes, Augypius und dem Semiogog. Die Vereinigten Staaten von Amerika als Hypernation haben hier einen unschätzbaren Vorteil, neben vielen anderen Vorteilen. Im Kontinent, auf kontinentaler Ebene, kann man derartige Synergie- und Machtzusammenballung nur herstellen, wenn man auch notwendig multiethnische Großräume organisiert, um jetzt Begriffe wie Imperium und Reich zu vermeiden. Das ist Fakt und hier muss man zusammenarbeiten, ansonsten wird Europa zu einem Spielball fremder Mächte. Dieses teilweise Abgeben von nationaler Freiheit ist eigentlich ein Gewinn von nationaler Freiheit, denn wenn man das nicht tut und sich nicht hier als Großraum organisiert, wird man derartig untertan fremden Großmächten, wie wir heute den Vereinigten Staaten von Amerika sind, dass man am Ende noch weniger nationale Freiheit hat. Genau wie also der Nationalstaat mit einer Beschneidung der persönlichen Freiheit durch den Schutzraum eigentlich die persönliche Freiheit schützt, weil man sonst als Einzelner in den Einflussbereich fremder Großmächte kommt, genauso schützt letztlich auch der Großraum die Freiheit der Völker, wenn er richtig und gut organisiert ist. Auch dazu empfehle ich meine Audioanalysen zum Denken von Carl Schmitt. Weiters muss für diese, noch bei maximaler Freiheit, für diese Sicherheitsstruktur und Föderation, wie auch immer man es nennen mag, mit Schnittmengen im Bereich der Grenzen, Wirtschafts- und Militärpolitik, auch ein absolutes Interventionsverbot und Truppenstationierungsverbot für raumfremde Mächte geben. Es würde also nicht gehen, dass hier chinesische Truppen in Ungarn oder in Italien sind, amerikanische Truppen in Deutschland oder meinetwegen auch russische Truppen in Serbien. Das wäre nicht denkbar. Und das ein Land, das in dieser Art und Weise vorgehen würde, egoistisch, oder vielleicht wie Polen, dann sich an die USA binden würde, müsste dann von allen Ländern dieses Großraums sanktioniert werden. Das klingt jetzt bevormundend. Und vielleicht sogar die nationale Freiheit einschränke. Tatsächlich aber schränkt ein Staat, nehmen wir als Beispiel wieder Ungarn ein, damit ich hier keine falschen Motive unterstellt werden. Ein Staat, wenn er als Ungarn chinesische Atomraketen stationieren würde, würde die Freiheit aller anderen europäischen Nationalstaaten empfindlich einschränken. Hier braucht es eben gemeinsame Haltung und Linie. Selbstverständlich bedeutet diese europäische Sicherheitsarchitektur auch ein starkes Bündnis, viel stärker noch als die NATO, im Verteidigungsfall in Zusammenarbeit, aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Sicherung von lebenswichtigen Transportrouten für Europa, Zusammenarbeitung auch in Übersee, da könnten perfekt dann deutsche Wirtschaft, französische Marine, französische auch Atomwaffen als notwendige Abschreckungsfaktoren im 21. Jahrhundert mit anderen Aspekten zusammenwirken. Und natürlich gäbe es hier auch eine klare Demarkationslinie für Russland, mit dem aber unbedingt ein Ausgleich und ein Frieden zu suchen wäre. Ein Frieden auf Augenhöhe, ein Frieden mit klaren Demarkationslinien und Nichtangriffspakten und einer Politik der Abrüstung. Also eine unbedingte Vermeidung dieses sinnlosen zweiten Kalten Krieges, weil die Russen nur profitieren können vom europäischen Technik- und Wissensschatz, während die Europäer von den unendlichen, gut, sagen wir mal, schier unerschöpflichen russischen Rohstoffreserven profitieren können. Wird das nicht getan, dann treibt man Russland in die Arme Chinas und man wird selber abhängig, noch abhängiger von Seeimporten und damit von der Seemacht der Vereinigten Staaten von Amerika und zum Teil auch Englands. Sprich, dieses diese Sicherheitsstruktur wäre nicht wehrlos gegenüber Russland, im Gegenteil. Sie wäre aus meiner Sicht sogar besser und stärker und müsste auch militärisch aufrüsten, indem man nämlich nicht mehr die Sicherheit, wie es so schön heißt, Security von der NATO bezahlen lässt, sondern selber in sie investiert, wieder wehrfähig wird, wird man auch wieder von Russland ernst genommen, von einer anderen Ebene. Aber natürlich müsste man über einen Frieden auf Augenhöhe, auf den Russland sich auch erstmals verlassen könnte, weil sie mit Europa sprechen und nicht mit einem Satrapen der Vereinigten Staaten von Amerika, der verlässlich europäische Interessen vertritt und nicht plötzlich, wenn Nord Stream gesprengt wird oder wenn die Ukraine aufgerüstet wird vom CIA, fremde Interessen vertritt. Tut mir leid für den Monstersatz, man müsste mit Russland einen Frieden auf Augenhöhe finden und zwar rasch. Allerdings klarerweise sollte Russland wirklich einseitig diesen Frieden brechen, weil auf einmal tatsächlich ein Führer in Russland die UdSSR wiederherstellen will, dann müsste man mit aller gebotenen Härte zurückschlagen. Im Moment ist das aber meiner Meinung nach entgegen westlicher Horrorvorstellungen nicht der Fall. Keinesfalls dürfte man in so einer Sicherheitsstruktur in eine russische Abhängigkeit kippen. Kommen wir nun zur entscheidenden kritischen Frage des Fragestellers Georgs, ob, wenn man sich von NATO und USA lösen würde, ob man nicht automatisch in eine russische Abhängigkeit kippen würde. Da sage ich aus meiner Sicht klar nein. Denn erstens wäre diese Lösung nicht von heute auf morgen. Diese Lösung wäre eine geschickte Schaukelpolitik, in der man mal dieser, mal jener Seite ein Angebot macht und sich über gegenseitige Angebote, Verträge zwischen amerikanischen LNG und russischem Pipeline-Gas, zwischen Huawei aus China und amerikanischen Anbietern freischaukelt und in eine Unabhängigkeit hineinschaukelt, während man zugleich, auch ein wichtiger Aspekt, eigene Industrie, eine eigene Datensouveränität wieder aufbaut und den Abfluss eigener Fachkräfte und eigenen Geldes in die USA beendet. Genauso wie man den Zufluss vermeintlicher Fachkräfte und der Bevölkerungsaustausch in Europa, zum Teil eine Migrationswaffe gegen Europa, von Amerika und Russland gegen Europa gerichtet, ebenfalls beendet und abdreht. Erster Einwand, das geschehe also nicht von heute auf morgen und würde auch nicht eine Abrüstung Europas bedeuten, sondern eine Änderung des Kommandos, der Kommandostruktur der ohnehin schon in Europa bestehenden Kräfte, also der ohnehin schon in der europäischen NATO eingebundenen Kräfte und der Abbau natürlich der Verteidigung und Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten von Amerika würde den Aufbau entsprechender eigener militärischer Kräfte bedeuten. Wenn das Ganze aber getragen wäre von einem echten proeuropäischen Denken, dann gäbe es auch nicht mehr diese Opposition und dieses Gezerre, das ja jetzt im Moment in diesem uneinigen und von fremden Kräften durchzogen, durchsetzten Europa vorhanden ist. Der zweite Punkt, warum ich nicht glaube, dass es in eine russische Unabhängigkeit führen würde, liegt daran, dass ich nicht glaube, dass Russland da tatsächlich vorhat, ganz Europa auf eine Art und Weise zu unterwerfen und zu unterjochen und zu beherrschen, wie das möglicherweise mit anderen Regionen, Nahen Osten, eventuell aber auch dem Kaukasus der Fall ist. Russlands Expansionsorientierung war nicht erst seit 10, 15, 20 Jahren, sondern seit Jahrhunderten der Osten. In Europa gibt es für Russland nicht wirklich Ressourcen zu holen. Nehmen wir mal die Ukraine-Streit immer außen vor, die will ich in dieser Audioanalyse gar nicht ansprechen, sonst sprengt sie den Rahmen. In Europa gäbe es für Russland im Wesentlichen nur rohstoffarme oder längst ausgebeutete Gebiete und Wissen, Know-how. Know-how und Wissen kann man aber nicht militärisch erobern. Und zu glauben, dass die Russen es tatsächlich schaffen würden und auch nur wollen, in einem gigantischen Krieg gegen die NATO oder gegen ein späteres souveränes Europa Berlin zu erobern, einfach nur, um symbolisch nochmal eine rote Fahne dort aufzupflanzen, das halte ich für unrealistisch. Dass natürlich die Drohung mit der atomaren Übermacht Russlands nach wie vor ein Problem darstellen würde, dem will ich gar nicht widersprechen. Auch hier gäbe es sicher eine Phase, der das noch ein Problem darstellen könnte. Da könnte man natürlich zeitweise noch Verträge mit anderen Atommächten schließen, von China über Pakistan, ja vielleicht sogar wirklich noch einmal temporär die Vereinigten Staaten von Amerika, um hier Schutzgarantien zu haben. unter zeitgleich eigenen Aufbau vom Atomarsenal oder im allerbesten Fall einen gemeinsamen Abbauvertrag, der dann die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, China und alle anderen Länder gleichermaßen atomar abrüstet auf ein anderes Niveau. Ich glaube aber, dass aus verschiedenen Gründen, erstens, weil es nicht von heute auf morgen geschehe, sondern der Verlust amerikanischer Bündnisgarantie den Aufbau eigener Sicherheitsinfrastruktur bedeuten müsste und zweitens, weil es kein nachvollziehbares Interesse Russlands, weder wirtschaftlich noch militärisch, gibt, Europa auf diese Art und Weise zu unterjochen, dass das Risiko und die Gefahr, in eine russische Abhängigkeit zu geraten, die der amerikanischen auch nur annähernd ähnlich wäre, sehr, sehr gering ist. Und auch dieser geringe Faktor könnte durch eine eigene gezielte Sicherheitspolitik absolut leicht ausgeglichen werden. Die Russen wollen, und das liegt nicht daran, dass sie so gut und nett sind, sondern weil es in ihrem Interesse liegt, tatsächlich einen europäischen Partner auf Augenhöhe, mit dem sie Handel treiben können, der sie aber nicht moralisch bevormundet und nicht permanent an ihrer Grenze Containment-Politik betreibt und aggressive Brückenköpfe aufbaut. Und ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass wenn in Europa transatlantische Interessen, feministische, sogenannte wertegeleitete Außenpolitik und diese ganze Globo-Homo-Agenda, die nicht ruhen kann, bis überall der Christopher Street Day gefeiert wird und Drag Queens kleinen Kinder Märchenbücher vorlesen, wenn all dieser Ungeist aus Europa sich verflüchtigt haben wird, ich bin jetzt optimistisch, dann kann man in einem wechselseitigen Abrüsten, wir nehmen hier in der Ukraine und in Rumänien die Raketen zurück, ihr nehmt dafür aus Königsberg das und jenes zurück, wir machen einen Sperr- und Abrüstungsvertrag ohne weiteres, diese von außen hereingetragene Eskalation zwischen Russland und den USA beenden, dann aber auch klare, erneute Demarkations- und Grenzlinien ziehen, die, sollten sie noch einmal gebrochen werden, tatsächlich von Russland in einem aggressiven Akt natürlich auch schwerste Konsequenzen bedeuten würden. Soweit meine Idee einer derartigen Sicherheitsarchitektur, wie gesagt nur kursorisch, auch gegen den Irrtum vieler, die glauben, dass nur die Amerikaner überall die Kriege bringen und dass ein Abzug der Amerikaner zu einem Friedensreich führen würde und wir dann pazifistisch mit dem legalisierten Cannabis Kumbaya tanzen könnten. Nein, wenn man so denkt, oder vielleicht sogar glaubt, ja, Putin kommt dann, um uns zu befreien und Putin liebt das Volk der Deutschen und er unterschreibt uns den Friedensvertrag. Wenn man so denkt, klar, dann würde man in einer geopolitischen Blindheit von einer Abhängigkeit in die nächste taumeln. So denken Gott sei Dank aber nur wenige und natürlich ist die Antwort auf die NATO kein neuer Warschauer Pakt. Die Antwort auf den Westextremismus ist keine Ostalgie. Army go home bedeutet nicht Russia welcome, es bedeutet das aufzubauen, wonach aus meiner Sicht Russland sich auch sehnt, nämlich eine eigenständige, proeuropäische, europazentrierte, ich sage eurozentrische Geo- und Außenpolitik, die dann notwendig aufgrund auch der räumlichen Nähe und der sich anbietenden Ergänzung eine Aussöhnung mit Russland, meine Prophezeiung, in Windeseile vollziehen würde. Ich danke für die großartige Auflage der interessanten Frage. Ich danke allen MS Live Plus Unterstützern für ihre hervorragenden Fragen, die ich noch in einer exklusiven Audioanalyse beantworten werde. Alle, die nicht zu dieser Runde gehören, sollen sich weinend aus unserem Bund stehlen. Nein, gerne Schiller-Zitat neckisch angebracht. Alle, die nicht bei MS Live Plus sind, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Klick tut. Kostet nur 4-5 Euro im Monat und bringt mir aber enorm viel und auch euch einige Gratifikationen, wie die Möglichkeit, an kommenden Wunsch-Audioanalysen mitzuwirken. Und damit sage ich auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.